Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Tag Freunde, ihr hört den Ab 21 Podcast hier bei Deutschlandfunk Nova. Ich bin Sophie Passmann und wir sprechen heute über Frauen in Führungspositionen und vor allem die Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen. Der Forscher Adrian Hoffmann hat in einer Studie herausgefunden, dass die Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen viel schlimmer sind als gedacht. Die beiden Gründerinnen und Autorinnen Walrat Shiva und Maxi Knust haben ein Buch über Frauen in der Gründerbranche geschrieben. Und die Gründerin Miriam Wohlfahrt sagt, sie hat eigentlich nicht so viele Vorurteile erlebt in ihrer Karriere und die Coachin Martina Hoss sagt genau das Gegenteil. Es bleibt also spannend. Viel Spaß beim Zuhören.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt Vorurteile. Die hat jeder von uns. Und Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen, die sind noch schlimmer als gedacht. Und ich habe heute Abend schon vor der Sendung mit Maxi Knust und Walrat Shiva gesprochen. Die beiden haben ein Buch geschrieben, das heißt The Female Founders Book. Und da haben sie Interviews mit 30 Gründerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geführt und darüber gesprochen, wie das so ist als Frau in dieser Gründerszene, die sehr männerdominiert ist. Mit welchen Frauen habt ihr so gesprochen?
Wir haben mit 30 Gründerinnen aus Deutschland, Österreich und Schweiz gesprochen, allesamt aus dem Startup-Bereich, aber ganz unterschiedlich, sowohl E-Commerce als auch ganz normale Produkte oder Dienstleistungen.
Und was habt ihr da so für einen Eindruck bekommen, was für Vorurteile haben Frauen speziell in der Gründerszene, mit denen sie so jeden Tag rum müssen?
Also Frauen in der Gründerszene haben mit vielen Vorurteilen zu kämpfen und das eine wäre zum Beispiel, dass die manchmal nicht ernst genommen werden. Und andere sehen, dass die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, sind sehr weiche Themen. Das ist nicht so eine Hardcore-Tech-Startup, sondern mehr um das Startup, wo es um das Bildung geht oder um die Kinder- oder Frauengesundheit. So. Auch solche Sachen wie Finanzierung, also dass die Frauen weniger sich auf Finanzierung fokussieren, ja, und wachsen eher sehr langsamer.
Also im Prinzip kann man zusammenfassen, dass sie einfach ihren Job schlechter machen. Was haben denn Frauen aus eurem Buch so speziell erlebt? Was sind so Episoden, die euch vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind?
Genau, was die Frauen, die wir interviewt haben, doch öfters passiert ist, dass sie zum Beispiel in Meetings oder auch VC-Investitionsrunden nicht unbedingt so ernst genommen wurden, auch eigentlich als Ansprechpartner, dass sich oftmals sozusagen zu dem Mann hin gewendet wurde und dass mit dem Mann irgendwie ernst gesprochen wurde, aber nicht die Frau als echter Verhandlungspartner und gleichberechtigter Verhandlungspartner wahrgenommen wurde. Und auch gerade in Branchen, da hatten wir zum Beispiel eine Gründerin aus der Tourismusbranche, die auch zu dem Zeitpunkt extrem männerlastig war und wahrscheinlich auch immer noch ist, dass sie auch da oft dann eben nicht ernst genommen wurde und man sich einfach als Frau, ja, wie man das einfach oft hört, noch mehr sozusagen zeigen musste und zeigen musste, dass man die Dinge, die man macht, wirklich gut kann.
Ihr seid ja beide auch Gründerinnen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr auch mit Vorurteilen konfrontiert seid, weil was hast du so im Speziellen erlebt in deiner Karriere schon?
Also ich kann mich an zwei Situationen erinnern. Das eine war, als mein Kind 6 Monate alt war, da habe ich E-Mails ausgetauscht mit einem Coach und da wollten wir neue Kooperationen irgendwie aushandeln. Und da ich immer so viel mache, also ich hatte Kind und ich habe das Buch gemacht und auch Community und Events gemacht. Und dann kam solche E-Mail mit dem Kommentar, dass, naja, du solltest auch daran denken, auch dir Zeit zu nehmen, Mutter zu sein. Ich denke, solche Kommentare würden nicht bei Männern passieren. Und ja, das war schon eine komische Situation. Und das andere wäre, bei einem Event hat auch ein Anwalt einen Kommentar rausgelassen. Diese Frau, die ihr Menstruation-App pitcht, das ist wieder so ein Thema, so ein weiches Thema. Ich weiß nicht, ob sie so vorankommt damit, ob das überhaupt Sinn macht. Und kam ein Artikel raus, dass diese Gründerin eigentlich ganz viele Investitionen bekommen hat und jetzt ist sie sehr, sehr erfolgreich ist, ja.
Also dieses grundsätzliche Unterschätzen, das ist natürlich, da muss man als Frau wahrscheinlich in der Gründerszene einfach wahnsinnig tough bleiben. Aber wie kommt man denn da an den Punkt, dass auch Männer dann anfangen, ihr Verhalten zu ändern? Also antwortest du dann, weil auf so eine Mutter-Ratschlag-Mail pump ich zurück oder schweigt man und schluckt das runter?
Also man sollte es auf jeden Fall nicht persönlich nehmen, ja, und sehr gelassen drauf reagieren.
Maxi, ist es auch deine Herangehensweise, möglichst gelassen bleiben? Oder ich habe damit Schwierigkeiten, wenn ich irgendwie ich bin jetzt nicht in der Gründerszene, aber irgendwie, glaube ich, Frauen in jeder Branche bekommen mal was zu hören. Ich bin ganz schlecht im Gelassenbleiben.
Genau, ich kenne das, dass man da manchmal keine Lust hat, sich irgendwelche Sprüche bieten zu lassen. Aber ganz allgemein bin ich da auf alle Fälle auch bei Werls, auf Werls Seite. Ich finde es sehr wichtig, dass man zu gewissen Kommentaren auch durchaus was sagt. Aber die Sache ist ja die, wenn ich jetzt selber sehr emotional werde bei diesem Kommentar, ist eben die Frage, was reagiere ich? Und wenn ich jetzt selber sehr emotional bin, dann ist meine Reaktion wahrscheinlich auch sehr emotional und dann wird der Gegenüber, der Mann wahrscheinlich, der eben dieses Kommentar bringt, eher in so einen Defensivmodus gehen und sich eher verteidigen wollen, weil sie sich oftmals angegriffen fühlen. Und das erlebe ich auch in Situationen, wo man manchmal gar nicht direkt angreift, sondern nur über diese Thematiken spricht, über die wir reden, über Gründerinnen, über Frauen in Führungspositionen. Selbst da fühlen sich Männer oftmals schon indirekt angegriffen. Insofern, wenn man da was erreichen möchte, und das war ja auch deine Frage, wie können wir auch Männer dazu bringen, dass sie sich sozusagen verändern und nicht nur wir Frauen eben uns verändern sollen, dann finde ich es wichtig, dass man immer auf so einer Ebene der Kommunikation bleibt, glaube ich, wo der Gegenüber einfach einen gewissen Respekt einfach vor dir bekommt, weil du eine Grenze aufgezeigt hast, weil man irgendwie sagt, das ist nicht okay für mich, zum Beispiel in dem Kommentar, was Val eben bekommen hat, dass sie das zwar persönlich nicht tangiert, weil sie das abwägen kann und sagen kann, die andere Person, die hat vielleicht so eine Weltsicht, dass die Frau eben sehr zu Hause sein muss, sich immer nur um die Kinder kümmert, aber ich selber habe eine andere Weltsicht und das kommuniziere ich, aber trotzdem auf so einer Ebene, wo ich mich jetzt nicht extrem angegriffen fühle und dann ja auch ausfallen werde. Ich glaube, so passiert Hate Speech im Internet.
Männer, so viele Männer. Das ist in vielen Bereichen in der Gesellschaft so, dass man eigentlich auf jedes Bild, jede Pressemitteilung schaut und denkt, so viele Männer. Ist aber besonders in der Gründerbranche so. Nur ein Sechstel weibliche Gründerinnen gibt es hier in Deutschland. Val Rajiva und Maxi Knus sind zwei von ihnen. Und sie haben sogar ein Buch über Frauen in der Gründerbranche geschrieben, The Female Founder Book. Da haben sie 30 Gründerinnen getroffen und mit denen darüber gesprochen, wie das so ist als Frau in der Branche. Und ich wollte wissen, ob die Branche denn langsam vielleicht auch ein bisschen feinfühliger wird, ob die Frauen, die da so nachkommen, ein bisschen was verändern und ob Männer merken, dass sie sich falsch verhalten haben, wenn sie sich denn dann mal falsch verhalten haben.
Ich glaube, spätestens überhaupt seit diesen ganzen großen öffentlichen Kampagnen wie MeToo, auch wenn die nicht unbedingt jetzt auf die Gründerszene bezogen war, aber auch da gab es natürlich viele Geschichten, also von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, dass allgemein, was dieses Thema mit Frauen angeht, dass jetzt erstmal die Männer da, glaube ich, eher vorsichtig sind, sehr darauf bedacht, was sie tun, was sie sagen. Sie sind definitiv, ich sehe sowohl Veranstalter auf der Eventseite als auch ja in der Medienbranche, dass wirklich viele so einen wirklichen Spot auch auf Frauen haben und gucken, dass wir Frauen sozusagen auf die Bühne bekommen, dass wir Frauen mehr in die Medien bekommen, dass wir mehr Vorbilder auch zeigen. Das ist definitiv, das Bewusstsein ist da, aber ich glaube, das ganz, ganz große Thema, gerade in der Gründerszene, ist letzten Endes, sprechen wir nicht lange um heißen Brei, ist das Geld, ist die Finanzierung, die sowohl Gründer als auch Gründerinnen brauchen, und da sind gerade Gründerinnen oftmals benachteiligt, weil einfach irgendwie 95% der Investoren, der Venture Capital Investoren, sind tatsächlich Männer, und da passiert eine Art von Diskriminierung, die oftmals vielleicht auch nicht so bewusst passiert, einfach nur, weil man ein Geschäftsmodell, was einem ähnlicher ist, vielleicht als cooler bewertet. Auch als Mann würde man vielleicht als Frau sogar auch so machen. Aber dadurch werden oftmals eben die Businessmodelle, was Wer schon angesprochen hat, die sozusagen als weich bezeichnet werden, nicht derart finanziell auch unterstützt. Und das ist ein ganz großes Thema.
Und wie geht man dieses große Thema als weibliche Gründerin am besten an? Wie kommt man an die Kohle von den reichen Männern? Weil es ist ja so, du sagst, 95% sind Kerle. Wie positioniert man sich da?
Es gilt erstmal darum, Wege zu finden. Also erstmal diese Dinge meiner Meinung nach zu akzeptieren, wie sie sind. Das ist gerade, glaube ich, für unsere Generation nicht so cool und nicht so leicht, weil wir da, glaube ich, sehr gleichberechtigt erzogen wurden, auf einmal in eine Welt wiederfinden, wo wir sehen, gerade in der Arbeitswelt, ist noch extrem viele Rollenklischees. Und dass man erstmal guckt, wie kann ich aber für mich Lösungen finden. Ich kann natürlich der Umwelt die Schuld und die Verantwortung für geben, aber gucken, was mache ich jetzt einfach, auch wenn es so ist, wie es ist. Deshalb würde ich schauen, dass man versucht, in gewissermaßen auch dieses Spiel vielleicht mitzuspielen. Ja, wenn es um Pitchen geht oder Networking, wenn man aber auch das Gefühl hat als Frau, ich fühle mich da vielleicht gar nicht wohl, weil es wirklich eine extreme Männerrunde ist, weil da vielleicht wirklich Witze gemacht werden, die ich nicht lustig finde. Finde ich, ist es auch okay, da zu sagen, ich möchte da nicht mitspielen, weil das spielt gegen meine, gegen meine Werte. Und sich dann auch Lösungen sozusagen zu suchen und finden. Und damit meine ich, dass es vielleicht manchmal nicht nur das VC-Kapital ist, sondern dass es viele Möglichkeiten der Finanzierung Finanzierung gibt. Und dass man auch da schaut und flexibel bleibt, wenn es jetzt nicht der große VC-Investor ist, der mir gleich irgendwie, keine Ahnung, die halbe Million gibt. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, wie ich mein Geschäftsmodell umstellen kann und auch da trotzdem gut mit Geld verdienen kann und ich eben nicht abhängig bin von diesem Investor. Das ist zurzeit, glaube ich, so eine Lösung, die ich den Leuten raten würde. Und einfach mehr Frauen vielleicht ja, als Venture Capitalist anfangen sollten und somit das auch von der Seite geändert wird. Ich glaube, je mehr Frauen da reinkommen in die Möglichkeiten, Geld zu finanzieren und zu investieren in Startups, desto eher wird sich das verändern. Ich würde da nicht zwangsläufig warten, dass die Männer von ihrem Kuchen groß was abgeben, weil wer macht das schon freiwillig?
Also es wird auf jeden Fall weiterhin mühsam und lange dauern, aber es gibt einen Weg raus, sagt ihr.
Definitiv und hoffentlich ganz, ganz schnell und mit der nächsten Generation. Genau. Es wirkt gerade langsam und es wirkt sehr veraltet in 2018, was wir immer noch erleben. Aber ich glaube, dass nochmal ein großer Schub kommt, gerade ja, wir Frauen, die hier stehen, jetzt über dieses Thema überhaupt reden. Und davon gibt es ja noch so, so viel mehr. Und ich glaube, da passiert in den nächsten Jahren noch mehr und das wird sich sehr schnell alles doch noch ändern.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist alles leider noch viel schlimmer als gedacht, sagt zumindest die Wissenschaft. Zwei Psychologen von der Uni Düsseldorf, die haben in einer Studie herausgefunden, dass die Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen viel stärker sind als bisher angenommen, weil sie eine andere Befragungsmethode angewandt haben. Ich habe mit Adrian Hoffmann telefoniert, das ist einer der beiden Psychologen, der das Paper veröffentlicht hat. Zu Vorurteilen gegenüber Frauen in Führungspositionen wird ja jetzt nicht erst seit vorgestern geforscht. Oft wird das so abgefragt, da wird dann so eine Behauptung aufgestellt, ich glaube, dass Frauen weniger geeignet sind für Jobs in Führungspositionen zum Beispiel. Und dann kann man als Befragter Ja oder Nein antworten. Was haben Sie in Ihrer Studie denn anders gemacht? Also jetzt sagen Sie, dass Sie mehr Leute Vorurteile haben als bisher angenommen. Also irgendwas muss ja quasi anders sein.
Was wir konkret in dieser Untersuchung gemacht haben, ist, dass wir eine neuartige Befragungstechnik eingesetzt haben, die basiert auf der sogenannten Randomized Response Technik aus den 60er Jahren. Ist jetzt eine Weiterentwicklung, die es seit gut 10 Jahren gibt. Das ist die sogenannte Crosswise-Befragungstechnik. Und die folgt der Logik, dass wir individuelle Antworten von unseren Teilnehmern zufallsverschlüsseln, ja, zum Beispiel anhand des Geburtsmonats, wie wir es in unserer Studie gemacht haben, was dazu führen soll, dass den Befragten die Vertraulichkeit ihrer Antworten zugesichert wird und sie damit dann dazu motiviert, möglichst ehrlich zu antworten und dann eben als Ziel sozusagen dazu führen soll, dass wir zu besseren, zu valideren, zu genaueren Schätzungen für die Verbreitung von zum Beispiel so Vorbehalten gegenüber weiblichen Führungskräften kommen.
Das ist ja ein bisschen ulkig, dass man sich offensichtlich in der Wissenschaft eine Riesenarbeit machen muss, um die Leute zum ehrlichen Antworten zu bringen. Also warum haben die Menschen, die offensichtlich der Meinung sind, Frauen taugen nicht so doll für Führungspositionen, so ein großes Problem, das denn ehrlich anzukreuzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da haben wir uns auch viele Gedanken zu gemacht. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass Leute sich sozusagen dazu genötigt fühlen, so zu antworten, dass es zu Akzeptanz führt bei denjenigen, die sie befragen. Ja? Also das heißt, das nennt man dann im wissenschaftlichen Sinne soziale Wünsche des Antwortverhalten. Das heißt, ich glaube, dass einfach einige Befragte, insbesondere solche, die diese Vorbehalte in sich tragen, sich genötigt fühlen, nicht vielleicht ehrlich zu antworten, so wie es wirklich ihrer Meinung entspricht, sondern so, wie sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird. Und diese Befragungstechniken, die wir einsetzen, die sind explizit darauf ausgelegt, solche ja, eigentlich Verzerrung des Antwortverhaltens, also so sozial erwünschtes Antwortverhalten, zu vermeiden bzw. dem möglichst entgegenzuwirken. Und das ist auch aus unserer Sicht der Grund dafür, dass wir mit solchen Befragungstechniken ja, bessere Schätzungen gewinnen können als mit ganz einfachen, konventionellen, direkten Fragen.
Was sagen denn die Schätzungen ganz konkret? Wie viel vorurteilsbehafteter sind wir, als wir dachten? Und wie unterscheiden sich da Männer und Frauen?
Ja, also in Bezug auf die Gesamtschichtprobe, also auf alle Befragten, haben wir natürlich eine konventionelle direkte Befragung eingesetzt und die verglichen mit dieser neuen Crosswise-Methode. Und in der konventionellen direkten Frage lag die Schätzung bei etwa 23%, in der Crosswise-Model-Frage dann bei 37%. Das ist deutlich mehr als das, was eine direkte Frage nahelegen würde. Und das kann man damit gleichsetzen, dass eigentlich ja, mehr als jeder dritte Befragte dieser Aussage, also ich finde, dass Frauen weniger Führungsqualitäten besitzen als Männer, zugestimmt hat in unserer Umfrage. In Bezug auf den zweiten Punkt, also wie sich der Unterschied zwischen Frauen und Männern darstellt, da haben wir eigentlich auch ganz spannende Ergebnisse ermittelt. Also wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass diese Cross-Size-Model-Schätzungen die besseren, die valideren Schätzungen sind, dann haben wir herausgefunden, dass Männer eigentlich auch erwartungsgemäß stärker dazu neigen, diese Vorbehalte in sich zu tragen. Also bei Frauen nach die Schätzung dabei 28% und bei Männern eben bei 45%, was deutlich mehr ist. Diesen Befund müssen wir aber ein bisschen einschränken, denn was wir auch herausgefunden haben, ist, dass im Vergleich zwischen der konventionellen direkten Befragung und dieser neuartigen Cross-Size-Model-Befragung der Unterschied bei den Frauen größer ausfällt. Also das heißt, wenn wir mal schauen, wie stark die Schätzung zunimmt von einer direkten zu einer indirekten Befragung, dann ist das bei Frauen ein Anstieg von 10% auf 28%, also fast eine Verdreifachung des Schätzers. Und bei Männern gerade mal noch ein Anstieg von 36% auf 45%, also gerade mal ein Anstieg um etwa ein Viertel. Ja. Und das interpretieren wir eigentlich so, dass Frauen, insbesondere vielleicht solche Frauen, die diese Vorbehalte in sich tragen, deutlich mehr Probleme damit haben, die ehrlich einzuräumen. Ja, also das heißt, dass sie sich vielleicht irgendwie ihrer eigenen Geschlechtergruppe gegenüber verpflichtet fühlen, ihnen eben gleiche Führungsqualitäten wie Männern einzuräumen oder Ähnliches. Und dass sie viel stärker darauf reagieren, wenn wir ihnen mit solchen Befragungstechniken, wie wir sie einsetzen, eben eine Vertraulichkeit ihrer Antworten garantieren.
Menschen haben mehr Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen, als wir bisher dachten. Das sagt eine Studie der Uni Düsseldorf. Das hat uns Adrian Hoffmann erklärt, einer der beiden Psychologen, der die Studie veröffentlicht und durchgeführt hat.
Deutschlandfunk Nova.
Wie schlimm ist es denn nun wirklich? Das ist eine Frage, die automatisch auftaucht, wenn es um Benachteiligungen von bestimmten Gruppen geht. Also ist der Sexismus denn wirklich so schlimm, wie von den Feministinnen gerne erzählt? Wir sprechen hier in Ab 21 über Frauen und Karriere und Karrierefrauen und haben schon erfahren, die psychologische Wissenschaft sagt, unsere Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen sind noch viel schlimmer als bisher angenommen. Ich habe mit Miriam Wohlfahrt gesprochen, die ist seit 8 Jahren die Geschäftsführerin von RentPay, so ein Online-Bezahldienst, hat über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich musste natürlich zuerst die Frage stellen, sind Sie auf Vorurteile gestoßen, weil Sie eine Frau sind?
Nein. Also das ist vielleicht einer, das habe ich heute eben gerade mit einer weiblichen anderen Gründerin drüber gesprochen. Ich selber habe das nie gefühlt. Ich muss aber auch sagen, ich bin ja seit fast 20 Jahren jetzt in der Startup-Szene und habe eben in recht jungem Alter angefangen, eben auch mit jungen Startup-Gründern, die damals alle männlich waren, aber wir waren alle in einem gleichen Alter und hatten wahrscheinlich so einen ähnlichen Background. Und ich hatte nie irgendwelche Nachteile, gar nicht. Es hat mir eher jetzt in den letzten 2 Jahren, würde ich mal sagen, bringt es eher auch Vorteile. Aber ich war ja auch nicht alleine. Ich muss auch mal dazu sagen, ich habe damals auch mit 2 mitgegründet. Also ich war nicht ganz alleine und ich bin heute auch nicht ganz alleine. Also deshalb ist es mal wichtig, sich auch auszutauschen.
Haben Sie denn den Eindruck oder gab es sogar Leute, die Sie speziell gefördert haben, weil Sie vielleicht eine Frau sind und in der Startup-Szene klar war, es gibt zu wenig Frauen, wir müssen die besonders fördern?
Nicht, weil ich eine Frau war. Also mein größter Förderer, Mentor, würde ich sagen, war eigentlich früher mein Chef, der einfach immer gefördert hat, dass ich Dinge einfach mache und tue, der mich empowert hat, mit sehr viel Vertrauen und sehr viel Freiheitsgraden einfach Dinge zu machen. Das muss ich sagen. Deshalb bin ich ihm eigentlich sehr dankbar, weil hätte ich ihn nicht gehabt, hätte ich mich das wahrscheinlich auch nie getraut. Er war selber eben auch Gründer und kam auch nicht, hatte auch gar nicht so den typischen Background. Und ich glaube, wenn man so Vorbilder hat, denen man irgendwie nacheifern kann, dann tut das gut. Der hat mich gefördert und dann ich sage jetzt mal so in den letzten 2 Jahren, was ich durchaus glaube, das ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass es wenige Frauen gibt, ich vielleicht an manchen anderen Sachen eingeladen werde, wo vielleicht, ich sag mal, wenn ich jetzt ein männlicher Gründer wäre, wäre ich vielleicht nicht eingeladen. Ich sag's mal so.
Wie betrachten Sie denn den Wandel? Also seit 20 Jahren beobachten Sie die Branche, sind Teil davon. Geht die Entwicklung schnell zu mehr Frauen als Gründerin und auch als Geschäftsführerin oder ist es doch eher schleppend?
Leider eher schleppend. Also ehrlich gesagt habe ich keine große Veränderung festgestellt. Also ich habe eben hier eine Frau getroffen. Ich war hier in Düsseldorf auf einer Veranstaltung heute. Da ging es um Founder und sie ist auch Gründerin. Ich kenne sie auch. Sie hat auch ein Fintech-Unternehmen gegründet. Da haben wir nämlich noch darüber nachgedacht, dass wir beide keine einzige andere Frau kennen, die wirklich ein Fintech gegründet hat oder wirklich ein Tech-Unternehmen. Also es gibt ein paar so ganz kleinere, aber das hat sich nicht geändert. Es hat sich geändert und das ist das Positive. Ich glaube, die Awareness dafür, dass man das jetzt viel mehr im Blick hat, dass die Medien darüber schreiben, dass man auf Veranstaltungen jetzt sieht, dass die, ich sage jetzt mal, Veranstalter darauf achten, dass Panels weiblicher besetzt werden, dass es nicht mehr so eine reinliche männliche Show ist. Also es gibt viele, die einfach mehr Achtsamkeit dafür entwickeln. Und das ist ja schon mal ein großer Schritt. Das war vor 9 Jahren nicht der Fall.
Und was kann man vielleicht, außer jetzt darauf hinweisen, dass es einen Missstand gibt, was kann man denn tun, um da was gegen zu tun? Also, dass es vielleicht langsam, aber sicher weiblicher wird. Also, haben Sie da die Möglichkeit, das irgendwie speziell zu fördern? Oder sagen Sie, da muss jeder selbst durch, auch eine Frau?
Eigentlich muss da jeder selbst durch, doch ich glaube schon, man muss es ein bisschen fördern. Also wir bei Redplay haben, wir haben es irgendwie gar nicht mal nötig, das zu fördern. Wir haben fast 40% Frauen und die kommen von alleine in einem Tech-Unternehmen. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass es in Unternehmen selber, man muss sich diese Ziele setzen. Und ich glaube auch, wenn heute irgendwo ein Vorstand oder ein CEO eines deutschen Unternehmens darüber nachdenkt, wen er denn einstellt, dann denkt man häufig darüber nach, man besetzt die Leute aus seinem direkten Umfeld, ja, die man kennt oder so. Und es ist vielleicht etwas mehr Arbeit. Man muss sich vielleicht einfach mal Gedanken darüber machen, dass man so etwas vielleicht auch möchte. Ja, dass einfach das Ziel ist, dass man sich vielleicht auch als persönliches Ziel setzt, dass Diversity etwas extrem Positives für ein Unternehmen ist. Und nicht nur Frau und Mann, sondern auch jung und alt oder auch wirklich unterschiedliche Ansichten. Das ist so ein unterschiedliche Talente und Qualifikationen. Aber das muss man aktiv wollen. Und ich glaube, das ist etwas, was man irgendwie mehr in die Köpfe der Leute bringen muss.
Es gibt doch noch mehr Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen, als wir vielleicht dachten. Also vielleicht ist die Gesellschaft noch nicht so vorurteilsfrei, wie man sich das gerne wünschen würde. Begegnen Ihnen immer noch Vorurteile oder haben Sie sich da mittlerweile rausgearbeitet, weil Sie sind die Chefin und jetzt gibt es keinen Sexismus mehr quasi in Ihrem Umfeld?
Ich habe jetzt kein Gefühl, dass man mir weniger zutraut als einem Mann, glaube ich nicht. Ich habe mir das natürlich jetzt auch jetzt mal ganz blöd gesagt lange erarbeitet. Ja, wenn man fast 19 Jahre in einer Branche ist, in der man seit Anfang dieser Branche ist, dann kennt man sich und dann weiß man auch, dass man irgendwo eine Wissenskompetenz vielleicht hat. Die habe ich mir erarbeitet, aber ich glaube schon, um ehrlich zu sein, dass es viele Vorurteile gegenüber Frauen noch gibt.
Deutschlandfunk Nova.
Mäuschen, wieso muss eine Frau mit so langen Beinen überhaupt im Büro arbeiten? Kann so eine hübsche Frau überhaupt was? Das war jetzt eine von mir völlig ausgedachte Szene von sexistischen Vorurteilen gegenüber Frauen im Job. Passiert bestimmt vielleicht nicht ganz so schäbig, aber passiert im echten Leben. Wir haben nämlich viel mehr Vorurteile als bisher angenommen gegenüber Frauen in Führungspositionen, sagt eine Studie der Uni Düsseldorf. Also, Frauen traut man eher nicht den Job ganz oben auf der Karriereleiter zu. Woran liegt das bitteschön, dass Frauen mit demselben Abschluss und Bildungsweg weniger Kompetenz zugeschrieben bekommen? Martina Horst ist Coach und Vorstandsmitglied in einem Frauennetzwerk für Führungskräfte und sie ist der Meinung, ja, es liegt natürlich an geschlechterspezifischen Vorurteilen.
Und Frauen werden nach wie vor ausschließlich Verhaltensweisen zugeschrieben wie Fürsorge, Empathie, Personen- oder Beziehungsorientierung oder so etwas wie Entscheidungsschwäche. Und das Stereotyp für Führungspositionen lautet leider immer noch so, wie die Männer beschrieben werden. Also eher die typischen Merkmale wie Konkurrenzfreudigkeit, Sachorientierung, und möglichst wenig von den Zuschreibungen, mit denen Frauen gerne beschrieben werden.
Und Einfühlsamkeit wird dann natürlich mit Schwäche gleichgesetzt. Dementsprechend würden Frauen häufig im Berufsleben auch so behandelt, schwach.
Sie werden immer ein bisschen beobachtet als weibliche Führungskraft, so mal sehen, ob sie das schafft. Sie sehen sich einfach häufiger zweifeln gegenüber, ob sie wohl der Aufgabe gewachsen sind. Ja? Also selbst Vorgesetzte, die ihnen wohlgesonnen sind, die sie auf diese Position gehoben haben, haben manchmal noch so Zweifel, ob das richtig war, eine Frau dieser Position zuzutrauen. Und das überträgt sich natürlich. Also müssen Sie immer etwas gegen diese Zweifel arbeiten.
Martina Horst berät Führungskräfte. Und wenn eine Frau so etwas erlebt, dass sie angezweifelt wird, ob sie das so kann, dann rät sie dazu, sich nicht in ein bestimmtes Rollenbild pressen zu lassen.
Wichtig ist, jeden Tag souverän, positiv von sich selbst zu sprechen, sich nicht klein machen, sich informelle Quellen erschließen, weil vieles geht informell. Nicht so sehr über die klassischen Meetings und Konferenzen und Sachen, die angesetzt sind, sondern läuft viel, viel informell in den meisten Unternehmen. Und Frauen neigen dazu, sich davon auszuschließen oder werden auch erstmal ausgeschlossen, weil sie per se nicht so sehr dazugehören.
Und sich ein Netzwerk suchen, das Frauen unterstützt, das ist auch ganz wichtig. Das klingt nach ganz guten Tipps. Trotzdem sieht Martina Horst, dass da noch so grundlegende Probleme sind. Und das ist vor allem eins, die Suche nach Nachfolgern.
Weil man immer noch sagt, dass in obersten Etagen gerne geklont wird. Das heißt, die Menschen, die dort sitzen, die Führungskräfte, die dort sitzen, suchen sich jemanden, der ihnen ähnlich ist. Und da ist es natürlich leichter, wenn ein Mann sich einen neuen Hauptabteilungsleiter sucht, sich auch einen Mann zu suchen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Ein 10 Monate alter Junge hat seine Oma aus dem Auto ausgesperrt. Die aus Regensburg stammende Frau sei mit dem Jungen zu einem Ausflug in der Landeshauptstadt unterwegs gewesen, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag. Kurz vor der Rückfahrt habe die Oma das Kind, das Fidi gerufen wird, im Kindersitz auf dem Beifahrersitz angeschnallt. Allerdings befand sich der Autoschlüssel im Sitz. Als die Oma von der Beifahrerseite zur Fahrerseite gehen wollte, betätigte Fidi unbewusst mit dem Po den Funkschlüssel und schloss das Auto ab. Die Großmutter suchte in ihrer Nothilfe beim gegenüberliegenden Polizeipräsidium. Die Polizisten alarmierten die Feuerwehr. Diese drang gewaltsam über die Seitenscheibe in das Auto ein und übergab das Enkelkind unversehrt an die Oma. Nach einer provisorischen Reparatur der Scheibe konnte die Frau die Heimreise antreten.
Deutschlandfunk Nova ab 21.